wirklich aus der Seele und ich denke nicht nur mir wahrscheinlich. Ne? Das ist so eine Geschichte, die kennt man. Man steht morgens auf, geht jeden Tag zur Arbeit und vielleicht packt man keinen Fisch ein, aber man ist in seinem Trott drin und jeden Tag das gleiche Zeug und dann schreibt man eines Tages, ich will mehr. Wo ist eigentlich mein Leben? Ja, darum soll es heute gehen. Das ist der letzte Teil von unserer echten Gefühle-Serie. Echte Gefühle, die Leute ausdrücken in einem Psalm vor ein paar tausend Jahren geschrieben, aber es hat sich an den Gefühlen von den Menschen wenig verändert. Wie wir gerade gesehen haben, wie wir auch die letzten paar Wochen in den anderen Predigten gehört haben. Und deswegen fange ich heute einfach mal mit der nüchternen Feststellung an. Wir sind manchmal alles andere als glücklich, anders als glücklich. Denn uns fehlt, genau wie das beim Herr Rossi da im Intro so schön gesungen wird, uns fehlt so ein kleines Stückchen vom Glück, denken wir mal. Und als ich mich selber mit diesem Thema das erste Mal so auseinandergesetzt habe, als ich das bekommen habe und es hieß, predige mal über das Thema glücklich sein, da habe ich mir natürlich erstmal die erste Frage stellen müssen, bin ich eigentlich selber glücklich? Kann ich mich eigentlich hier vorne hinstellen und sagen, ich bin glücklich, jetzt höre ich jetzt mal was vom Glück und bin ich eigentlich rundherum glücklich? Würde ich von mir selber behaupten, dass ich ein erfülltes Leben führe, dass ich entspannt bin, dass ich denke, es passt alles so, wie es in meinem Leben ist und es ist von Dauer, bricht das mein ganzes Leben, es ist immer so. Und klar ist, das wissen wir alle, es gibt immer mal so Momente des Glücks, kleine Momente. Jetzt zeige ich mal ein kleines kitschiges Bild. Es liegt in den kleinen Momenten und bringt uns zum Lächeln. Wir erkennen es immer und vergessen es nie. Eine schöne Postkarte, gibt es ja viele so nette Sachen, die man dann so Leuten mal übergibt. Ja, und das erleben wir natürlich häufiger mal. So kleine Momente, die uns aus dem Alltag rausreißen, wo wir nicht gerade auf der Arbeit sind und nicht gerade irgendwo am Rumhecheln sind und uns überfordert fühlen, sondern irgend so was Kleines halt. Vielleicht so wie diese Kinder, die sind da so ganz erfreut, schlacken an ihrem Eis. Da kann ich mich auch noch schön dran erinnern, in meiner Kindheit fand ich auch mal schön, wenn es so Eis gab irgendwie. Und man ist zusammen, hat wahrscheinlich vorher gespielt und dann macht man ein lustiges Foto. Und das sind so die kleinen Momente, die den Kindern gefallen. Und wenn man das so als Erwachsener sieht, geht einem ja auch ein bisschen das Herz auf. Ne? So diese Kinderfreude und dann denkt man an seine eigene Jugend und man denkt auch daran, dass es ja schön ist, wenn es den Kindern gut geht. Und also ein bisschen mal überlegt, was war denn in letzter Zeit eigentlich bei mir sowas, wo ich mich richtig glücklich gefühlt habe. Und ich habe das jetzt mal so auf die letzten paar Jahre beschränkt irgendwie. Und da sind mir ein paar Beispiele eingefallen. Also ein sehr schöner, glücklicher Tag war meine Hochzeit. Ich sage das jetzt nicht nur, weil meine Frau da vorne sitzt, sondern einfach deswegen, weil da wirklich was ganz Tolles passiert ist. Also abgesehen davon, dass man heiratet, dass man die richtige Frau erwischt hat, sondern da ist was ganz Schönes passiert. Und zwar, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich kam in diesen Raum rein, wo wir dann verheiratet wurden und ich habe vorher immer gedacht, oh, eines Tages, wenn ich mal heirate, das ist alles so ein lästiger Tag irgendwie, den ganzen Tag, da sind die Verwandten alle da und die Freunde und man kommt eigentlich zu gar nichts, man quatscht 2-3 Minuten mit jedem und hat eigentlich für niemanden Zeit, dann stopft man sich voll und dann ist es irgendwie abends vorbei. Das habe ich immer so gedacht, so wie so eine Hochzeit wohl aussieht. Ja, und zwar schön, wenn es dann, ne, wenn man dann so das Gelübnis abgibt und schön, wenn man dann verheiratet ist und alles ganz gut, aber so dieses Prozedere, diesen Tag, den habe ich mir nicht so schön vorgestellt. Aber ich wurde überrascht. Ich kam nämlich in diesen Raum rein und mich hat so eine Flut von Wärme überfallen, weil ich habe da hingeguckt und da saßen so ungefähr 120 Leute in diesem Raum, so jeweils rechts und links. Und ich habe mich so umgeguckt und das waren alles meine lieben Leute, meine Freunde, die alle nicht in Würzburg wohnen, sondern ein Großteil von denen treibt sich in der ganzen Bundesrepublik rum. Ich komme aus Norddeutschland gebürtig und einige sind in Berlin, in der Nähe von Lübeck ist jemand und die kamen also aus aller Herren Länder, aus dem Ruhrgebiet kamen viele und die standen da alle und guckten mich an und lächelten mich an und meine Frau und in dem Moment habe ich mich so richtig klasse gefühlt. Einfach deswegen, weil ich dachte, das sind meine Freunde, das ist so ein bisschen mein Leben, die sind jetzt hier und haben sich die Mühe gemacht, sind heute hier hingekommen. Das hat mich mit so einem ganz warmen Schauer erfüllt. Was auch immer ganz nett war, die letzten paar Jahre, meine Frau, die war ein Jahr lang im Allgäu, da habe ich so ein bisschen so das Allgäu kennengelernt und die Berge und da habe ich ganz viele schöne Momente gehabt, wo wir spazieren waren, wo wir Bergwanderungen gemacht haben und auf irgendeinem Gipfel standen und haben uns so umgeschaut und dachten, toll, so diese Ruhe und diese tollen, faszinierenden Berge, das hat auch dann so bei mir was ausgelöst. Und ein ganz besonderes Erlebnis, vor 2 Jahren war ich dann mal morgens alleine, als meine Frau auf der Arbeit da war im Allgäu, die war ja Lehrerin und ich hatte morgens Zeit und habe dann gejoggt und bin so an der Iller lang gejoggt, das ist so ein kleines Flüsschen zwischen Sonthofen und Oberstdorf, sehr malerisch, also so richtig so Bergwasser, klar, kristallklar, bin so lang gejoggt, war eh ein schöner Tag und so und da krabbelten alles so kleine Viecher über den Weg, so kleine schwarze Tierchen mit langen Schwänzen irgendwie. Ich habe so, oh, das ist ja interessant, und so ganz viele, so 20, 25 Stück irgendwie habe ich unterwegs gesehen und wieder zurückgejoggt. Und dann abends habe ich das dann so erzählt, und ich freue mich immer so an kleinen Tieren und überhaupt an allen Tieren, was da so feucht und fleucht. Und abends hat mir dann noch erzählt, das waren Alpensalamander. Und Alpensalamander, das sind so kleine Viecher, die sieht man fast überhaupt nicht. Ich habe das dann ein paar Wochen später so einem Naturfreak erzählt. Was, du hast Alpensalamander gesehen? Ich war seit 10 Jahren in die Alpen und habe nie einen Alpensalamander gesehen. Und die waren da, 20 Stück sind da über den Weg gelaufen irgendwie. Und das war echt richtig klasse. Ich dachte, Mann, das ist jetzt so ein Geschenk. Ich laufe hier lang und die krabbeln da so wie wild durch die Gegend. Manchmal habe ich es auch mal mit Musik. Ich höre irgendwie eine ganz tolle neue Platte. Ich bin da sehr empfänglich dafür für Musik und sitze dann davor und denke, Mann, ne? Also fantastisch. Und auch meine ersten Erlebnisse, wie ich mal so ein bisschen was über Gott verstanden habe, haben auch viel mit Musik zu tun gehabt. Da habe ich mal so Bach gehört und das hat mir irgendwie so ein bisschen gezeigt, da passiert mehr in dieser Musik, als dass da nur jemand Töne aneinander bastelt, sondern da wird ein bisschen was von wiedergegeben, von Ehrfurcht, von Größe, von dem, wie Gott so ein bisschen ist. Und ganz profan kann es auch mal einfach mal ein schöner Abend sein, der mal ganz überraschend kommt. Ich sitze irgendwo bei Freunden und man hat sich eigentlich gar nicht groß was vorgenommen, sondern man sitzt da nur so, isst gut, trinkt ein Fläschchen Wein und so. Und plötzlich kommt so eine ganz nette Stimmung auf und irgendwie denkt man, ach, so könnte es immer bleiben. Kennen wir alles, ne? Letztes Beispiel noch, Geburt von Kindern. Habe ich selber noch nicht bei mir zu Hause erlebt, aber ich habe viele Freunde, die haben jetzt so kleine Würmchen und es ist immer ganz schön, dann so das Kind das erste Mal auf den Arm zu halten und so diese Wärme und dann ne, guckt es einen so goldig an und das ist auch was ganz Herzzerreißendes. Kleine Momente des Glücks, die wir immer mal wieder erleben. Aber das sind ja nur kleine Momente und meistens ist es nicht so, dass wir den ganzen Tag fröhlich hüpfen durch die Gegend rennen, sondern dass unser Leben das manchmal so ein bisschen vorkommt wie das von Herrn Rossi. Wir leben so in der Warteschleife, habe ich das mal genannt. Ein Leben, wo ich eigentlich vorzugsweise damit beschäftigt bin, auf irgendwas zu warten. Ich fahre irgendwo hin zur Arbeit, in einem überfüllten Bus vielleicht, oder schlängel mich in einer Autoschlange irgendwie so Richtung Innenstadt. Oder ich bereite mich auf irgendwas vor, was jetzt demnächst gleich passiert. In meinem Beruf vielleicht sitze ich so am Schreibtisch und mache mir so ein paar Überlegungen und denke, nachher kommt dann der große Moment, wo dann dies und jenes passiert und da bereite ich mich vor. Oder dann gehe ich mittags, hole ich mir was zu essen und stehe dann an der Kasse, so stehen 20 Leute vor mir und ich warte und gucke und so. Und ich bin eigentlich so ganz gefangen in meiner Routine. Ich gucke immer so da drauf, so was wird dann nachher wohl passieren, was wird morgen passieren, worauf kann ich mich noch vorbereiten. Und das Produkt davon ist so ein bisschen, dass ich eigentlich gar nicht in dem Moment, wo ich da gerade drin stehe, so richtig dabei bin. Dass ich da gar nicht richtig drin lebe, sondern eigentlich ziehe ich nur meine Routine durch und denke, das wahre Leben, das kommt dann irgendwann mal heute Abend oder ein bisschen später oder vielleicht nach 2 Wochen, wenn ich dies und jenes erledigt habe. Und vielleicht, so dämmert es mir manchmal, vielleicht verpasse ich dabei das Leben ja so ein bisschen. Ja, die Suche nach Glück. Die Suche nach Glück ist nicht nur bei Herrn Rossi, sondern ich glaube bei jedem von uns etwas, was irgendwie so eine Triebfeder in unserem Leben ist, was eigentlich unser Leben ganz zentral bestimmt. Und das wissen natürlich viele schlaue Leute und die nutzen das natürlich, um uns was über das Glück zu erzählen oder uns vielleicht im Glück so ein wenig, also uns irgendwas auszumalen, was wir denn gerne hätten, habe ich jetzt ein paar Beispiele. Das ist jetzt allgemein so eine schöne Glückwunsch-Postkarte. Viel Glück, ein Schwein, das Schwein, das Symbol des Glücks halt. Ja, jetzt werden wir profaner. Müller macht glücklich. Mag sein manchmal. Oder vielleicht auch Fisch macht glücklich. Hier klicken. Kommt das im Internet natürlich, ne? Das ist eine Werbung von der Nordsee. Fisch macht glücklich. Ja, ich esse auch gerne Fisch, also manchmal ganz schlecht. Und hier natürlich, ne? Milka Glück, Milchcreme und Knistereffekt. Lecker, lecker. Ja, wenn man das so sieht halt, und das ist natürlich auch so, man sagt ja auch, Schokolade sagt man ja auch, dann Glück bringende Wirkung nach. Und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen so, wenn man so ein bisschen Schokolade isst, dann fühlt man sich auch gleich viel schöner. Also, viele verschiedene Angebote. Viele verschiedene Angebote, die uns die Werbung hier macht. Und dann ist natürlich so, lassen wir uns da manchmal vielleicht ein bisschen irre leiten. Sind wir da vielleicht manchmal ein bisschen so auf dem Holzweg, wenn wir auf dem Weg zum Glück sind und die falschen Wege beschreiten. Und ein richtig falscher Weg ist der Hedonismus. Auch symbolisiert durch ein kleines Bild. Ein Gelage. wie man sieht. Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man da vorne auch Obelix und Asterix halt. Das ist so ein Gemälde von Pieter Röbel, was der Asterix-Maler ein bisschen mal nachempfunden hat. Das ist das übliche Festgelage, diesmal mit Belgiern. Und da geht es also hoch zur Sache halt. Da gibt es Würste und wahrscheinlich auch Servisier und alles andere halt. Ne? Ja, das soll ein bisschen symbolisieren, Hedonismus. Das ist etwas, was ihr vielleicht vom Wort her nicht alle gleich kennt, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Hedonismus kommt vom griechischen Hedone und bedeutet Lust. Und der Hedonismus meint eine Haltung, die als Endzweck des Handelns die Lustbefriedigung hat. Und das kennen wir ja alle, denn das ist natürlich das ist etwas, was wir tagtäglich praktizieren, wenn wir denken, wir tun jetzt dies und jenes, um danach uns einen Lustgewinn zu verschaffen. Und dabei, der Hedonist sucht dann eben auf diesem Wege das Streben nach größtmöglichem persönlichem Genuss, den ich erreichen kann. Kann man auf mannigfaltige Weise haben in verschiedenen Bereichen. Ich habe auch so ein paar Beispiele überlegt halt, was uns vielleicht, wo wir denken, was uns vielleicht Lust verschafft, ist zum Beispiel Luxus. Ein schönes Haus, ein bequemes Leben, viele Dinge, die uns das Leben erleichtern oder die es uns irgendwie schön machen, vielleicht ein Laptop oder ein iPod oder und ein schönes Auto, und das ist ja auch alles nicht schlecht, da muss man nicht wie Herr Rossi im Bus fahren, sondern man setzt sich in sein schönes Auto, wie der Herr Ingenieur, und fährt dann vor, und das ist natürlich viel bequemer, als dann morgens sich durch so schwitzende Menschenmassen in den Bussen zu drücken. Also hier ist ja erstmal gar nicht schlecht. Oder vielleicht auch Alkohol, so ein schönes, ein kleines Gläschen in Ehren kann niemand verwehren, und wir trinken ja alle wahrscheinlich gerne mal ein Gläschen Alkohol, und vielleicht auch mal ein Gläschen Alkohol mehr, und dann wird es auch mal lustig. Ist ja gar nicht so, dass es nur so negativ behaftet ist, sondern dann kommt man so ein bisschen in Partystimmung und man freut sich. Und zwar andere Beispiele, jetzt werden wir ein bisschen härter halt, zwar andere Beispiele sind natürlich auch Sex und Drogen. Das sind auch zwei Dinge, die man gerne hernimmt, um sich so ein wenig so eine Freude in seinem Alltag zu verschaffen. Drogen nicht alle, hoffe ich. Ne? Also ich nehme an, dass hier ganz viele brave Leute sitzen, aber wir können ja mal ganz niedrig ansetzen. Alkohol ist auch eine Droge. Alkohol ist etwas, was mich künstlich aufputscht und was dann dazu führt, dass meine Emotionen etwas schöner werden, als sie vorher waren, vielleicht, wenn ich das dann so mache. Und die Frage ist natürlich aber, macht uns denn tatsächlich Lust, Erfüllung glücklich? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, manchmal schon so ein bisschen. Ne? Manchmal schon. Denn diese Auswirkungen, die ich gerade gesagt habe, die verschaffen uns ja durchaus mal so eine kleine Wohlbefriedigung. Und das einzige Problem an der ganzen Angelegenheit ist, dass es meistens nur für eine gewisse Zeit ist. Also wenn man Alkohol trinkt und Alkohol regelmäßig trinkt und dann natürlich immer mehr danach strebt, besseren Alkohol, mehr Alkohol zu trinken, dann kenne ich sehr wenige Beispiele von Leuten, die das über 10, 15 Jahre praktizieren und pudelgesund sind und die sagen, das ist eine schöne Geschichte, so viel Alkohol zu trinken. Kommt selten vor. Auch beim Luxus. Es gibt total viele Leute, ich habe mal vor 20 Jahren ungefähr mal ein Interview mit Ringo Starr gelesen, der Schlagzeuger der Beatles, und der hat dann beschrieben, wie sein Haus zu Hause aussieht. Und was mich sehr beeindruckt hat, es gab einen Fernseher in jedem Zimmer des Hauses. Und der hat natürlich 24 Zimmer oder so gehabt. Und sogar auf dem Klo gab es einen Fernseher. Überall, wo ich hingehe, das fand ich als Kind total klasse, ne? Weil ich habe ja auch damals gern ferngeschaut und so. Dann sogar auf dem Klo, ne? Wenn ich dann da, ne? Muss man nicht ausschalten, sondern kann dann so durchmachen die ganze Zeit. Aber mit dem Fernsehen. Das ist euch immer falsch verstanden. Und aber wenn man so Leute hört, die richtig viel haben, die sagen dann meistens nicht, ja, jetzt habe ich diesen Status erreicht, jetzt habe ich alles, jetzt habe ich mein Auto, jetzt habe ich dies und jenes und jetzt bin ich zufrieden. Das hört man eigentlich nicht so. Man hört eigentlich immer von den Leuten, wenn ich das noch hätte oder diese nächste Stufe oder das noch. Und das nutzt sich ab. Und genauso nutzen sich auf Dauer nutzt sich ab, dass ich versuche, im Sex meine Befriedigung zu finden, mit möglichst vielen Leuten oder möglichst ausgefallener Art und Weise. Da gibt es wenige Leute, die das auf Dauer behaupten. Ich kenne einen Fall, ich sage jetzt nicht, wer das ist, ein Bekannter von mir, der hat mir das mal so gebeichtet, dass er wirklich da sehr, sehr viele extreme Erfahrungen in der Richtung hatte, aber irgendwie sagt, eigentlich wünsche ich mir gar nicht mehr, da jetzt weiterzumachen. Ich wünsche mir eigentlich, dass ich jetzt endlich mal die Frau finde, die dann ein Leben lang bei mir bleibt und die ich dann auch wirklich lieben kann. Ich finde es halt bloß immer nicht. Und all diese Dinge, von Drogen will ich jetzt mal gar nicht reden, das ist irgendwie schon ganz klar halt. Ne? All diese Dinge, von denen muss man einfach sagen, die verlieren mit der Zeit ihren Reiz. Der Reiz wird immer schwächer, die Dosis muss erhöht werden, es muss immer mehr davon her. Und es tritt dann letztendlich wirklich keine echte Befriedigung ein. Also ich sage, jetzt ist der Level erreicht, jetzt ist Schluss, sondern es ist eigentlich, es reizt mich eher, noch mehr davon zu bekommen. Und maßloser Konsum schadet einfach auch, schadet mir körperlich, sehen wir bei Alkoholikern, bei Drogenabhängigen. Und er schadet mir auch seelisch, weil er mich eben nicht erfüllt, sondern weil er so einen blöden Geschmack zurücklässt. Also Hedonismus ist ein falscher Weg zum Glück. Werden euch alle Hedonisten bestätigen, die das leben. Vielleicht die ersten paar Jahre finden sie es vielleicht ganz lustig, aber irgendwann hört es auf. Ein zweiter Glückshemmer ist Anspruchsdenken. Anspruchsdenken meint, jemand sagt so, ich arbeite hart, jeden Tag, und es steht mir einfach zu, dass ich ein bisschen Spaß im Leben habe. Dass ich mir dies und jenes gönne. Das gehört einfach mit dazu und andere haben das auch und andere haben sogar, obwohl ich so hart arbeite, haben sogar viel mehr davon. Und ich möchte es einfach. Und ich möchte einfach wirklich, dass jetzt endlich mal was rüberkommt. Und warum habe ich es denn nicht? Und dieses Anspruchsdenken, von dem wir manchmal so beseelt sind, ist ganz logischerweise auch kein guter Weg zum Glück. Denn dieses Anspruchsdenken kommt mit der Wirklichkeit nicht einher. Die Wirklichkeit ist einfach nicht so dolle. Wir haben einfach niemanden, der uns immer dann, wenn wir Schlipp machen, ebenso wie ein kleines Kind das nicht bekommt, jemand, der uns dann einfach das gibt, was wir wollen. Das wird nicht passieren. Wir werden in unserem ganzen Leben nicht nur immer nicht bekommen, was wir wollen, sondern manchmal werden wir sogar was bekommen, was wir ganz und gar nicht wollen. Und damit müssen wir leben. Das ist die bittere Realität. Es gibt niemanden, der uns immer alles das gibt, was wir haben wollen. Und deswegen ist natürlich dieses Konzept ein sehr, sehr schlechtes Konzept, um damit zu einem dauerhaften Glückserlebnis zu kommen. Und der letzte Punkt ist, den man etwas missverstehen kann, ist Askese. Mit Askese meine ich, das muss ich mal ganz kurz erklären in dem Zusammenhang, nicht, dass man mal ein paar Wochen fastet und dass man sich mal eine Zeit lang mal mit etwas zurücknimmt, vielleicht mal ein bisschen beim Rauchen mal niedriger erstmal mal wird und ein bisschen mal zurücksteckt oder vielleicht mal ein bisschen weniger Alkohol trinkt oder mal ein paar Genussstoffe weglässt, sondern mit Askese meine ich eine Haltung im Leben, die eine falsch verstandene Form von Entsagung ist. Und zwar aus der Motivation heraus, dass ich sage, ich kriege sowieso nicht alles, was ich haben will, dann lasse ich es gleich bleiben. Und wenn ich es gleich bleiben lasse, dann habe ich auch kein Problem. Dann weiß ich sowieso, ich verdiene nichts und ich kriege sowieso nichts und dann mache ich mir gleich keine falschen Erwartungen. Sondern halt das mal auf dem Low-Level. Lebt bescheiden und so, und in meiner Bescheidenheit freue ich mich dann. Kann ich mich auch noch so ein schönes Bild erinnern von dem französischen Zeichner Sempé, heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das so ausspricht, hinten ist so ein Akzent drauf. Da gibt es ein wunderschönes Bild, das war fast so ein bisschen wie bei dem Herrn Rossi, diese Szenerie. Links das Haus von Herrn Rossi, rechts das Haus von dem Chef, von dem Ingenieur. Das eine ist riesenklotzig und wunderschön, das von dem Rossi ist so ein Holzverschlag. Und das war eben ein Bild von Sempé und da auch so ähnlich, so ein Ehepaar sitzt vor diesem verschrumpelten Haus, gegenüber so eine riesige Prachtvilla mit Palmen und Porsche davor und so, ne? Und dann kommt gerade einer rausgefahren und der Mann sagt zur Frau, wir machen sie mit unserem Glück fertig. Klappt nicht so richtig, ne? Sondern Bedürfnislosigkeit, die ich mir selber auferlege, weil ich denke, ich habe es nicht verdient oder weil ich mich gleich mal so niedrig begnüge, die führt zu tiefer Unzufriedenheit und macht mich eigentlich mürrisch und verschlagen. Dann eben auch so, wir machen sie mit unserem Glück fertig. Das ist die Haltung, die daraus erwächst. So ist auch nicht gedacht, sondern wir reden ja hier über die Bibel und wir reden über Psalmen und wir reden über Leute, die ihre Gefühle in der Bibel ausdrücken. Und dazu kann ich euch eine frohe Botschaft geben, nämlich Freude ist erwünscht. Unser nächster Punkt, Freude ist erwünscht. Es kommt eigentlich so ein lustiges Bildchen. Ein Hintergrundbild, genau. Ne? Also zum Beispiel wie in dieser Form halt, diese ausgelassenen Brüder, die da wild herumtanzen. Freude ist erwünscht, das kann man an zig Stellen lesen und es gibt einen schönen Spruch von dem Autor C.S. Lewis, der diese Narnia-Chroniken geschaffen hat, der hat mal gesagt, Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Oho. Ja, warum denn? Ganz einfach, Freude ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, weil die Folgen von Freudlosigkeit sehr schwer sind, wie ich euch noch gleich sagen werde. Und wie der Daniel vorhin schon richtig gesagt hat, es gibt in der Bibel so viele Aufforderungen, sich zu freuen. Ich habe auch just den Bibelvers, den der Daniel vorhin gesagt hat, den habe ich auch mal euch rausgeschrieben. Da sagt nämlich der Paulus, freut euch, dass ihr zu Christus gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Man muss es uns offenkundig mehrmals sagen, dass wir uns freuen sollen. Denn sich zu freuen ist gar nicht so einfach. Da muss man erstmal so ein paar Mal eine Aufforderung bekommen. Und das ist nur eine Aufforderung. Es gibt zahlreiche Aufforderungen in der Bibel, genau das zu tun, sich zu freuen. Und warum, wenn man es sich recht überlegt, gibt es dafür eigentlich eine sehr, sehr naheliegende Begründung. Nämlich Freudlosigkeit ist eine ernstzunehmende Sünde. Eine ganz schwere Sünde. Und zwar deswegen, weil Freudlosigkeit eigentlich ein Resultat von einem falsch verstandenen Bild von Gott ist. Da steckt nämlich so ein bisschen dahinter, dass man denkt, Gott gönnt mir gar nichts. Gott möchte gar nicht, dass ich glücklich bin. Sondern Gott möchte vielleicht so, dass man so ein bisschen trantütig durchs Leben geht und denkt, naja, ich muss mich mit allem begnügen, was mir hier also auf Erden so dargeboten wird. Und wenn ich freudlos bin, hat das ganz, ganz furchtbar schlimme Auswirkungen auf meine Umwelt. Es gibt ja dieses alte Lied von Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, und da singt er an einer Stelle auch, na, wenn du mit so einer Flense rumläufst, und so, dann bringst du alle Leute runter. Und deswegen lass es bleiben. Das ist so. Ne? Wenn ich jetzt hier vorne stehen würde und würde so, ne, so meine Mundwinkel nach unten ziehen und sagen, ja, jetzt machen wir die Predigt mal so ein bisschen weiter und so und Freude. Ne? Das ist nicht so besonders überzeugend. Das ist noch weniger überzeugend, wenn ich in einem kleinen Raum bin, mit Leuten und alle gucken total depressiv in der Gegend rum, was machen wir heute Abend, ja, mal gucken so. Das bringt mich, das zieht mich runter und es zieht mich natürlich erst recht runter, wenn das auch noch Christen tun. Leute, die Gott kennen und die von Gott mal was erfahren haben und ein bisschen was mitbekommen haben, wie Gott eigentlich ist. Wenn die dann so rumlaufen, dann denken andere Leute ja auch, ja, guck mal, was das für Leute sind. Das sind ja totale langweilige Zahntüten, die anscheinend in ihrem Leben gar keinen Grund zur Freude haben. Und wenn wir ganz lange ohne Freude auskommen, wenn Freude in unserem Leben nicht stattfindet, dann werden wir auch nicht aufgebaut, weil Freude ist immer so ein kleiner Tank. Wenn wir irgendwo mal was Schönes erleben, dann kann uns das tagelang noch begleiten und dann können wir tagelang mal denken, ach wie schön, das habe ich da vor ein paar Tagen erlebt und klasse irgendwie. Und noch eine schlimme Auswirkung von Freudlosigkeit ist, dass Freudlosigkeit in meinem Leben praktiziert eigentlich auch Lust darauf macht, Sünde zu tun. Weil wenn ich nämlich erlebe, dass in meinem Leben nichts Schönes passiert, dann ist die Versuchung ganz groß, mal ein bisschen mehr auszuprobieren und vielleicht mal Dinge auszuprobieren, von denen ich eigentlich denke, die sind vielleicht nicht ganz so gut und ob Gott das wohl gut findet. Aber ich denke, naja, mein Leben ist langweilig. Ja? Deswegen muss ich da vielleicht mal ein bisschen Gas geben und mal vielleicht so ein paar Sachen ausprobieren. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Also, ganz furchtbare Auswirkungen, die von anderen Leuten wahrgenommen werden und die nicht nur euch runterziehen, sondern die dann auch die anderen Leute runterziehen. Und dagegen steht, wie Gott wirklich ist. Gott ist nämlich Freude. Gott hat große Freude. Wenn Gott keine große Freude hätte, es gibt ein ganz fantastisches Beispiel, warum Gott Freude in sich trägt und warum Gott sich wünscht, dass wir uns freuen. Das ist die Schöpfung. Ich war mit meiner Frau, vor ein paar Wochen war ich in Südengland und da gibt es ein riesengroßes Gewächshaus, das heißt Eden Project. Und in diesem Gewächshaus sind so verschiedene Biotope aus der ganzen Welt. Und dieses Gewächshaus hat eine totale Pracht, eine totale Fülle von Pflanzen und auch von Tieren, die dazugehören. Ich muss an eine Sache denken, die ganz schön war. Das ist ein riesengroßes Lavendelfeld. Und auf diesem Lavendelfeld, was dort angelegt ist, da schwirren hunderte von so kleinen, dicken Hummeln drin rum. Und wenn ich mir überlege, es gibt einen Gott, der so dieses Lavendelfeld und diese kleinen, dicken Hummeln geschaffen hat. Und zwar nur diese hunderte von Hummeln, die an dieser Stelle sind, ne, betrachtet. Und wenn ich mir dann überlege, was auf der ganzen Welt für eine Vielfalt von Farben, von Formen, von Pracht in der Schöpfung drin ist, ne, das kann kein Langweiler gemacht haben. Sondern das muss jemand gemacht haben, der Freude daran hat, dass man sich ausdrückt, dass man kreativ ist. Und dann finden wir zahlreiche Stellen im Alten und im Neuen Testament, die darüber reden, dass Gott Freude an den Menschen hat. Da ein Vers rausgesucht. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, steht im Johannesevangelium, 15. Kapitel, Vers 11, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Jesus sagt da vorher zu den Jüngern an dieser Stelle, ein paar unerfreuliche Dinge. Er fordert sie eigentlich so auf, ihm nachzufolgen und ganz dicht bei ihm dran zu bleiben und das zu tun, was so der Vater will. Und dann sagt er, das sage ich euch, also ich gebe euch diesen Hinweis, damit meine Freude, also eine Freude, die in mir drin ist, in Gott drin ist, euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Ich habe mir mal angewöhnt, vor einiger Zeit mal solche Stellen in der Bibel als Versprechen auszulegen. Nicht nur als so ein Satz, der da drin steht, sondern wenn da solche Sachen drin stehen, dann ist es ja eine Aussage, die entweder stimmt oder die falsch ist. Und ich vertraue einfach mal darauf, dass das, was in der Bibel drin steht, weil ich es an vielen Stellen auch erfahren habe, stimmt. Und dann ist es ein Versprechen. Man würde altertümlich sagen, eine Verheißung. Etwas, was wir in Anspruch nehmen können und was wir anzapfen können. Also, Freude ist ganz wichtig. Gott ist Freude. Gott wünscht sich, dass wir uns freuen. Und einer hat es dann schon mal richtig gemacht. Freude, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich Freude empfindet, wenn man Weihnachten im typischen Wolfgang-Petri-Sound sich anhört, aber es könnte ja sein. Vielleicht gibt es ja ein paar Wolfgang-Petri-Fans unter euch. Ne? Aber auf jeden Fall Freude, Ausrufezeichen, das ist das, was meinen Punkt unterstreichen soll. So, jetzt kommen zwei weitere Punkte, die vielleicht für euch nachher paradox klingen. Der erste Punkt ist nämlich, Freude ist machbar. Entdecken Sie das Prinzip Freude. Gibt es ein Prinzip Freude? Kann ich euch jetzt hier so ein Prinzip liefern, so eine Kette von Anspruchsgrundlagen, die ihr müsst da durchhecheln und danach habt ihr dann die Freude? Nee, das sage ich gleich schon mal, das funktioniert nicht. Aber ein bisschen was können wir schon machen. So ein wenig können wir auch schon dazu beitragen, dass unser Leben freudvoll wird. Und zwar, es gibt einen sehr schönen Bibelvers aus dem Psalm auch. Das ist nicht der Psalm, um den es heute eigentlich geht und von dem ich bislang noch kein Wort gesagt habe, sondern es ist aus dem Psalm 118. Da steht drin, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und dazu muss man sagen, man muss wohl irgendwie manchmal zu Freuden eine kleine Entscheidung treffen. Man muss sich manchmal wohl ein bisschen einen kleinen Stoß geben, sich überhaupt jetzt mal zu freuen. Und wenn wir unser Leben dann wieder so ein bisschen reflektieren, dann fällt auf, dass wir ganz oft auf Freude in der Zukunft hinarbeiten. Wir gehen zur Schule, das wisst ihr wahrscheinlich alles noch, ne? So, wie man sich dann so fühlt. Man geht so auf die 18 zu und irgendwann ist die Schule mal zu Ende. Dann denkt man, Mann, wenn die Schule hinter mir ist, dann habe ich diesen ganzen Mist hinter mir und dann geht's richtig los, dann starte ich richtig durch. Und dann ist die Schule hinter einem, dann beginnt die berufliche Karriere, je nachdem, so Lehre oder Studium oder irgendwas anderes. Dann denkt man, Mann, wenn ich jetzt das hinter mir habe oder so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber wenn ich dann mal damit fertig bin, dann geht's mal richtig los, dann haue ich richtig auf die Pauke. Und überschneidend damit kommt dann so dieser Wunsch auf, ich bin Single und jetzt hätte ich gerne vielleicht auch mal einen Partner. Dann denkt man, wenn ich meinen Partner habe, dann wird mein Leben ausgeglichener und schöner und rund. Und wenn ich ja meinen Partner habe, dann denke ich, ja, schön, jetzt heiraten wir demnächst und so und dann kommt die nächste Stufe und haben wir Kinder. Schön, die Kinder und putzig und dann haben wir eine Beschäftigung und so. Und wenn dann die Kinder da sind, dann denken sich viele Leute, oh, jetzt habe ich Kinder und so. Jetzt machen wir die 18 Jahre durch und dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe, wenn sie wieder aus dem Haus sind. Und dann tue ich mal alles das, was ich dann machen möchte. Und wenn sie aus dem Haus sind, dann sagt man, ach, die Kinder sind aus dem Haus, ne? Was machen wir denn bloß? Ich habe keine Aufgabe mehr. Und irgendwo ist es so, wir leben ein ganzes Leben lang und wir haben immer einen Grund, eigentlich die Freude auf später zu verschieben. Aber da steht in diesem Bibelfest nicht drin. Da steht, dies ist der Tag, heute ist der Tag, wo den Gott gemacht hat. Und lass uns heute freuen und glücklich sein. Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Und deswegen muss man sich manchmal einfach auch mal Zeit zum Feiern nehmen. Ja, als CC wissen das natürlich, wir haben ja zwei heiße Partys die letzten paar Wochen gehabt, also eigentlich hätte das vielleicht auch das Partyteam heute moderieren können, diese Sache hier. Und feiern kann, das sage ich euch mal, auch mal eine geistliche Übung sein. Es gibt ja viele verschiedene geistliche Übungen, zum Beispiel ist auch Entsagung, eine gute Form von Entsagung, ein Fasten mal eine geistliche Übung, dass man ein bisschen versteht, was eigentlich wirklich im Leben ist. Aber es kann auch mal toll sein, mal richtig auf die Pauke zu hauen. Und es gibt zahlreiche Stellen, gerade im Alten Testament, wo immer davon geredet wird, die Leute singen, tanzen und freuen sich und da wird das beste Essen aufgetischt. Es kann auch mal eine Freude sein, in Würzburg mal das beste Restaurant aufzusuchen und dort mal das Essen einmal mal, vielleicht mit eurem Partner, mit eurer Frau, mit eurem Freund da mal sich da hinzusetzen und mal das beste Essen zu genießen und zu denken, toll, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist das für eine Geschichte, was wir alles erleben dürfen, was wir für eine Vielfalt an Speisen erleben dürfen und wie toll das schmeckt und wie gut es mir gerade geht und wie gut es Gott damit auch mit meint. Damit lerne ich auch mal so ein bisschen kennen halt, das Leben ist nicht so ein Trauertal, sondern das Leben kann richtig Spaß machen. Es kann richtig voller Lebensfreude sein. Und dann ist es vielleicht auch manchmal schön, wenn man nicht nur so Feiertage hat, sondern wenn man in seinem Alltag mal Inseln schafft, wo ich sage, es gibt so ein paar Momente oder ein paar Stunden in meinem Tagesablauf, die ich mir ganz bewusst nehme, um darin so ein bisschen, um mich daran zu erfreuen. Indem ich zum Beispiel bewusst esse. Nicht morgens so um 6:30 aus dem Haus raussetzen und auf so eine Stulle so halb quer im Gesicht oder so und jetzt so schnell zur Arbeit oder sowas halt oder vielleicht einen Fisch und ein Glas Milch. Ja, sondern sich schön hinsetzen, das Genießen in Ruhe, kann man am Wochenende oft dann noch schöner machen halt. Also das einfach mal zelebrieren und auftanken an diesem Moment. Und sich wirklich ganz bewusst Zeit dafür nehmen, dass man jetzt genießt und, das ist natürlich die Botschaft, die wir hier als City Church auch ausgeben, darüber bedenkt, wie Gott eigentlich zu mir ist und was Gott Gutes in meinem Leben tut. Zwei praktische Hinweise. Da gibt es zwar die größte Spaßbremse eigentlich überhaupt, das sind unsere Sorgen. Man kann noch irgendwo so schön unterwegs sein, vielleicht irgendwo im Urlaub sein und ich sitze eben auf dem höchsten Berg im Allgäu und gucke mich so um und denke, ah, was schön und sind in der Natur und ganz fantastisch und so. Und dann schießt es in meinem Kopf, oh, nächste Woche muss ich das bearbeiten und das ist eher eine problematische Angelegenheit. Oder mich hat kürzlich jemand ganz blöd angemacht und, ah, Mist, das wäre doch echt jetzt so schön, wenn diese Geschichte in meinem Leben nicht auftaucht. Und so schleppen wir unsere Sorgen mit durch die Gegend. Und interessant ist, dass Freude und das Ablegen von Sorgen sehr, sehr häufig miteinander verknüpft wird. Ich habe da zwei Bibelstellen rausgesucht. Und zwar einmal in Nehemia aus dem Alten Testament. Der sagt, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Eine Aufforderung, die Sorge loszulassen. Und die bekannteste Stelle kommt aus dem Philipperbrief. Da steht, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Das sind zwei Aufforderungen, die Sorgen abzugeben, wie wir das vorhin auch in dem Lead Training My Sorrows gehört haben, die Sorgen abzugeben, ganz bewusst sie abzulegen und damit dafür den Raum freizumachen zu Freuden. Ich kann euch nur sagen, das funktioniert. Das ist auch ganz einfach. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was ihm fehlt und dankt ihm. Eine ganz einfache Anweisung, die ich gar nicht groß kommentieren muss. Und dann kann ich euch nur raten, wenn ihr Freude erleben wollt, verzichtet auf euer Anspruchsdenken. Verzichtet darauf, dass ihr denkt, mir steht das eigentlich alles zu, was ich im Leben mitzubekommen habe. Sondern das ist einfach ein Hemmschuh, weil ihr werdet niemals das, was ihr euch im Kopf ausdenkt, in der Ganze bekommen und ihr lauft auf ein Ziel zu, aber ihr lauft auf ein anderes Ziel zu, was ihr euch selber ausgedacht habt und nicht das, was Gott für euch ausersehen hat. Ein ganz wichtiger Tipp ist auch, sieh es manchmal mit Humor an. Darüber kommt meine ganz eigene Predigt halt, das will ich vielleicht auch irgendwann mal tun halt, heute mache ich es mal ganz kurz. Chesterton, der Erfinder von den Pater Brown-Geschichten, hat mal gesagt, Humor ist eine Erscheinungsform der Religion, denn nur der über den Dingen steht, kann sie belächeln. Da steckt eine tiefe Wahrheit drin, nämlich die Wahrheit, dass Humor ein Zeichen dafür ist, dass mich diese Dinge, in denen ich feststecke, nicht belasten, dass sie mich nicht so runterziehen, dass ich nicht von oben drauf schauen kann und sagen kann, das ist nicht das Wichtigste im Leben. Und daraus gebiert sich eigentlich richtiger Humor. So, und jetzt kommen wir eigentlich dazu, was wir heute für ein Thema haben, und zwar nämlich dem Psalm 66. Und der Psalm 66 hat eine große Überschrift, ein großes Geheimnis, das ist der letzte Punkt eigentlich daran, dass Freude ein bisschen machbar ist. Und zwar, der Psalm 66 bringt zum Ausdruck, dass jemand, der ganz, ganz, ganz happy ist, diese Freude aus der Dankbarkeit bezieht. Ich lese den Psalm mal vor, steht drin, jauchzet Gott alle Lande, lobt, singe zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und lobt, singe dir, lobt, singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen, darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker, unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erscheinen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser geraten. Aber du hast uns herausgeführt und zerquickt. Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir mein Gelübde erfüllen. Der Psalm geht noch ein bisschen weiter, aber das ist eigentlich die zentrale Aussage. Da ist jemand sichtlich happy. Und das war auch der Grund, warum die Gemeindeleitung bei uns sich diesen Psalm rausgesucht hat. Das ist ein Psalm, der so ausdrückt, wie jemand richtig glücklich ist und das so rauslässt. Und wahrscheinlich jauchzt Gott alle Lande. Das ist ja nicht nur so, freut euch vielleicht irgendwann mal, sondern das ist ein so richtig so ein Freudenschrei, der da drin steckt. Und interessant an diesem Psalm ist, dass dieser Freudenschrei kommt, nachdem es jemandem offenkundig richtig dreckig ging. Da wird nämlich nicht verschwiegen, da steht drin im 11. Vers, du hast uns in den Turm werfen lassen, du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt, du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen, wir sind in Feuer und Wasser geraten. Da hat also jemand es richtig abbekommen und in diesem Vers steht sogar so ein bisschen drin, dass Gott es mal zumindest zugelassen hat, dass das so passiert ist. Das heißt, das ist so ein bisschen so eine Weisheit, die in unserem Leben auch ganz, ganz praktisch erfahrbar ist. Das Leben von uns ist kein Zuckerschlecken. Und ich habe auch eine Mitteilung für euch. Wenn ihr noch keine Christen seid, aber euch dafür interessiert, Christen zu werden, dann kann ich euch eine Sache versprechen. Das Leben auch des Christen ist kein Zuckerschlecken. Das ist nicht eine Abfolge von Wohlgefühlen, die dadurch kommen, dass es mir innerlich gut geht und dass mir nichts fehlt und dass ich alles das bekomme, was ich haben will. Sondern uns geht es allen gleich dreckig. Wir werden alle verschiedene Dinge in unserem Leben erleben, die uns überhaupt nicht gefallen. Eines Tages werden mal unsere Eltern sterben. Das stelle ich mir persönlich ganz schrecklich vor. Habe ich noch nicht erlebt bei mir in der Familie, aber das stelle ich mir ganz schrecklich vor, wenn das eines Tages mal passiert. Eines Tages werden wir vielleicht mal finanzielle Probleme bekommen. Eines Tages wird uns vielleicht mal jemand verlassen. Eines Tages werden wir selber sterben. Das sind alles Dinge, die werden an keinem von uns vorbeigehen. Und deswegen wird es kein Glück geben, also praktisch dadurch produziert, dass es irgendeinem von uns super geht, weil er eine Beziehung zu Gott hat oder weil er es auf eine andere Art und Weise versucht zu schaffen. Das wird nicht passieren. Das Interessante ist halt, dass dieser Vers besagt, obwohl jemand sieht, es gibt Schwierigkeiten in seinem Leben, obwohl er sogar sieht, Gott hat dagegen nicht eingegriffen, er hat das stehen lassen, ist er dankbar, weil nämlich, darum will ich in dein Haus gehen, du hast uns herausgeführt und hast uns erquickt, sagt der Psalmist. Er sagt, es war so, aber du hast mir Hilfe gegeben, ich bin bei dir sicher. Ich habe bei dir das erfahren, was ich eigentlich haben wollte. Jetzt komme ich zu dem unangenehmen Teil meiner Predigt, nämlich demjenigen, ich habe so ein paar Leitlinien aufgestellt vorhin, weil wie man in seinem Leben ein bisschen mehr Freude reinkriegt. Aber das Problem ist, es wird euch nichts helfen. Es wird euch nichts helfen, wenn euch ein Punkt fehlt. Dankbarkeit. Dankbar gegenüber einer Person kann man nämlich nur sein, wenn ich eine Beziehung zu dieser Person habe. Und ihr werdet nicht gegenüber jemandem dankbar sein, der mit euch kein Verhältnis hat, der mit euch überhaupt nichts zu tun hat, wo nur von oben irgendwie zufälligerweise was gekommen ist oder wo sich was zufälligerweise ereignet hat. Das wird nicht passieren. Das passiert uns ja sonst auch nicht. Wenn wir sonst irgendwie zufälligerweise irgendwas erlangen, dann sagen wir auch nicht, juhu, ich bin jetzt dem und dem dankbar. Sondern Dankbarkeit kommt aus einer Abhängigkeit heraus. Und deswegen mein letzter Punkt zu diesem Oberbegriff Freude ist machbar. Ja, Freude ist machbar, aber da gehört ein ganz wichtiger Schritt dazu. Gib dein Leben auf, dann wirst du es gewinnen. Knüppelhart, ne? Und auch ein bisschen scheinbar paradox, weil oben sage ich, Freude ist machbar und man kann gewisse Dinge tun, aber wenn man es überlegt und wenn man es vom biblischen Maßstab her überlegt, ist es vollkommen logisch. Erinnert euch mal daran, was der Christoph kürzlich hier in seiner Predigt erzählt hat. Dass nämlich der Quell eigentlich davon, die Wurzel von vielen Übel, was in unserem Leben passiert, die Sünde ist. Die Sünde, das ist eigentlich im Prinzip unser Bestreben, etwas anderes zu wollen, als das, was Gott will. Das ist in jedem von uns drin. Jeder möchte das. Und wenn wir nicht alle das irgendwie so ein bisschen wollten, manchmal Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, von denen wir schon so ein bisschen wissen, dass es nicht okay ist, dann würden wir gar nicht so handeln, wie wir das tun. Und man kann auch umgekehrt sagen, wir können eigentlich gar nicht selber so handeln, dass wir glücklich werden, weil wir gar nicht wissen, was für uns gut ist. Unser Problem ist, dass dieses Programm, was wir im Kopf haben und auch manchmal im Herzen haben, dass wir denken, es ist manchmal ganz gut, dass wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Dieses Programm trennt uns eigentlich davon, dass wir wirkliches Glück, wirkliche Erfüllung erleben, weil wir gar nicht rankommen. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir wirkliches, echtes Glück auf Dauer erleben wollen, dass wir dann eine Sache tun, dass wir unseren Anspruch, unser eigenes Leben aufgeben und dass wir verstehen, was passiert ist, dass wir verstehen, wie Gott ist, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, dass er seinen Sohn hat sterben lassen für uns und dass sein Sohn deswegen für uns gestorben ist, damit dieses Problem mit der Sünde endgültig ein Ende hat. Dass wir davon rauskommen, dass wir aus diesem Programm rauskommen. Man kann dazu eigentlich nur sagen, wir sind, solange wir nicht diesen Schritt gemacht haben, sind wir verblendet, weil wir gar nicht wissen, was für uns wirklich gut ist, sondern wir sind unserem eigenen Anspruchsdenken unterworfen, sklavisch unterworfen. Und dazu werden wir auch noch verblendet, weil jemand hat nämlich ein ernsthaftes Interesse daran, dass wir das nicht verstehen. Das wird in der Bibel auch nicht verschwiegen, dass es da eine Person gibt, die uns von Gott wegziehen will und die nicht möchte, dass wir uns Gott anvertrauen. Und daher kommt der paradoxe Abschluss meiner Predigt. Der paradoxe Abschluss ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was ich unter Ziffer 4 gesagt habe. Freude ist zwar machbar, aber Freude ist im Endeffekt ein Geschenk. Und zwar deswegen, weil nämlich echte Freude, Freude, die bleibt, die tief ist, nur dann entsteht, wenn wir genau dort stehen, wo wir eigentlich hingehören. Nämlich in Gottes Nähe. Wenn wir unseren eigenen Lebensweg aufgeben, wenn wir sterben, Jesus selber sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und nun, wenn wir das erleben, wenn wir unser eigenes Leben aufgeben, darauf vertrauen, dass Gott unsere Hilfe ist und unser Leben Gott unterstellen, dann werden wir diese tiefe Freude bekommen. Und das ist dann deswegen ist Freude ein Geschenk, deswegen ist Freude eine Folge davon, dass wir unser eigenes Leben begraben haben. Dazu drei Zitate aus dem Galaterbrief. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Punkt 2 gleich Freude. Das ist die Frucht des Geistes. Und den Geist, da ist der Heilige Geist ist damit gemeint, das ist der Geist, eine der Erscheinungsformen Gottes, die als Helfer auf die Erde geschickt wurde, nachdem Jesus Christus gegangen ist. Diesen Geist haben nur die Leute, die zu Gott gehören. Und die Leute, die diesen Geist haben, die werden danach erleben, dass die Frucht des Geistes unter anderem auch Freude ist. Also kann man es nicht produzieren, sondern es ist eine Folge. Und ganz wichtig nochmal ein anderes Psalmwort. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Denn er hat Himmel und Erde geschaffen, das Meer und alles, was darin lebt. Niemals bricht er sein Wort. Schön, wenn man das so betrachtet. Und das ist eigentlich auch die Haltung heraus, woraus wirkliche Freude entsteht. Dass ich mich nämlich, wenn ich das verstanden habe und wenn ich mich Gott anvertraut habe und das ernst nehme, was da drin steht, dann weiß ich, wenn ich das tue, wenn ich mein Leben aufgebe und mein Leben Gott unterstelle, was ich ganz praktisch dadurch machen kann, dass ich einfach Gott sage. Wenn ihr das noch nie getan habt, dann sagt es doch einfach mal Gott, dass ihr das möchtet. Und wenn ich das tue und wenn ich darauf vertraue, dass Gott so ist, wie er in der Bibel dargestellt wird, dass er ein gütiger Vater ist, ein viel, viel gütiger Vater als der Herr Ingenieur aus dem Rossi-Film, nämlich ein Vater, der es wirklich gut mit mir meint. Und wenn ich das wahrnehme, was hier drin steht, niemals bricht er sein Wort, dann bin ich bei dem total gut aufgehoben. Alles, was er mir sagt, das wird richtig sein. Und ich habe eine ganz tolle Richtschnur, wie mein Leben wirklich funktioniert. Und deswegen sagt ganz richtig einer der großen Mystiker des Mittelalters, Meister Eckhart, hat viele Predigten geschrieben, der sagt, die Freude des Herrn, das ist der Herr selbst und nichts anderes. Das ist das Geheimnis. Ihr könnt euch sehr um Freude bemühen, ihr könnt euch bemühen, auf alle möglichen Arten und Weisen euch Freude zu verschaffen, aber es wird euch nicht gelingen. Gut. Das ist jetzt keine böse Botschaft, sondern die Botschaft ist, ihr könnt es ergreifen, ihr könnt es tun. Und deswegen gibt es eigentlich zwei Botschaften heute. Es gibt Botschaften für die Christen unter euch. Hier werden wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Leute sitzen, die Christen sind, die das schon mal getan haben, die Gott ihr Leben anvertraut haben. Euch sage ich heute Morgen, nehmt mal Punkt 4 ernst. Freude ist machbar. Versteht mal, was Gott von euch will und versteht, dass Freude wichtig und gut in eurem Leben ist und gönnt euch das auch, Freude reinzulassen. Und alle Leute, die heute hier drin sind, das ist die zweite Botschaft, die noch keine Christen sind, geht heute nicht raus, ohne darüber nachgedacht zu haben. Und das in euch aufzunehmen. Und ich fordere euch jetzt nicht auf, jetzt irgendwie so einen Mist zu machen und jetzt, wenn ihr das erste Mal gehört habt und nicht richtig verstanden habt, hier irgendwie nach vorne zu kommen oder mit irgendwelchen Leuten zu sprechen und das gleich festzumachen, sondern ich fordere euch auf, denkt mal darüber nach. Denkt mal darüber nach, wie euer Leben ausschaut. Denkt mal darüber nach, ob ihr glücklich seid. Und denkt mal darüber nach, ob ihr irgendwie so ein bisschen gedacht habt, vielleicht ist das der richtige Weg. Und dann überschlagt die Kosten. Denkt daran, was ich vorhin gesagt habe. Gib dein Leben auf, so wirst du es gewinnen. Das ist der Preis dafür. Hier gibt es nichts Billiges. Wir können hier nicht irgendwie sagen, wir geben euch so ein Konzept mit auf dem Zettel, da steht dann drauf, wie ihr es richtig machen wollt. Das wird nicht funktionieren. Das einzige Konzept, was wir haben, ist Jesus Christus.